Die Erfolgsautorin Caroline Wahl will mit dem Schreiben Millionärin werden und den Deutschen Buchpreis gewinnen. Auf Instagram erklärte sie 2024, wenn ich nächstes Jahr nicht mindestens auf der Shortlist stehe, dann wandere ich aus. Man könnte jetzt zynisch sagen, Caroline, wir warten, denn aktuell lebt sie trotz erneuter Nichtnominierung immer noch in Deutschland und mehr noch, sie beschäftigt das Land gerade auch besonders intensiv. 22 Bahnen und Windstärke 17 legen weiterhin stapelweise in jedem Buchladen. Ab dem 4. September läuft zudem die Adaption des Debütromans von der Regisseurin Mia Marielle Meyer in den deutschen Kinos. Wir haben ihn gesehen. Und schon am 28. August ist außerdem Wahls neuer Roman Die Assistentin erschienen. Er erzählt von einer zielstrebigen jungen Frau, die in einem Literaturverlag das Vorzimmer zur Macht als Folterkammer erlebt. Die Autorin war selbst als Verlagsassistentin für Diogenes in Zürich tätig. Natürlich haben wir das Buch gelesen und wir, das sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Lukas, holst du mir schnell noch einen Matcha, bevor die Aufnahme losgeht? Und bitte denk dran, dass ich ihn dreimal umgerührt haben möchte und auf dem tollen Porzellan mit den lustigen Elefanten drauf.
Und die Nudelsuppe ohne Nudeln bitte, oder?
Genau, aber mit Pilzen, wenn's geht.
Das müsste sich machen lassen, Finn. So ein etwas kursorischer Blick auf BookTok und soziale Medien sagt mir, nach so einer Hype-Phase wird Caroline Wahl mittlerweile zunehmend kritisch betrachtet. Während vor einem halben Jahr unsere Ablehnung von 22 Bahnen und Windstärke 17 von einigen Hörern fast so erleichtert aufgenommen wurde, hat sich, Verzeihung, der Wind so ein bisschen gedreht, würde ich sagen. Es gibt jetzt zunehmend mehr Diskussionen über die Darstellung von Armut, über Antislawismus. Ich habe jetzt, bezogen auf den neuen Roman, auch Diskussionen über die Idealisierung von Selbstverletzungen gesehen. Das scheint mir aber alles eher Symptom. Man hat schon das Gefühl, der Fahrstuhl ist hoch und jetzt ist die Phase, wo der Fahrstuhl wieder ein bisschen runterfährt. Die Treibjagd auf Caroline Wahl scheint irgendwie auch eröffnet zu sein, oder?
Genau, das hast du ja gerade schon symptomatisch genannt, dem würde ich auch zustimmen und ich möchte deswegen einmal das erstmal differenzieren. Erstmal schade, dass wir jetzt Mainstream sind. Aber das kann ja auch was Gutes sein.
Tja, was soll man machen? Weil das müssten wir vielleicht vorwegnehmen. Wir werden natürlich auch mit bei der Treibjagd, bei der bösen Hetzjagd gehen und werden auch wahrscheinlich eher kritische Töne anschlagen.
Nein, du hast recht. Wir wollen aber differenzieren. Und ich möchte einmal sagen, ich halte ein paar von den Sachen, die Wahl gerade vor allem auf sozialen Netzwerken, also auch im BookTok, entgegengeworfen werden, nicht für tragbar. Und auf die möchte ich gleich gerne eingehen. Also ich möchte ein bisschen verteidigen. Ich möchte aber auch mich gerne beschweren, denn auch ich fand Die Assistentin einen ziemlich schlechten Roman, einen teilweise absurd schlechten Roman und eher dahingehend schlecht, dass ich mich gefragt habe, also man sagt das immer so gerne dramatisch, wie kann so etwas veröffentlicht werden, aber das wirkt für mich, also es wirkt wie ein Roman, der nicht lektoriert wurde.
Es ist ein Roman, der auf sein eigenes Ende wartet, ein Roman, der auf sich selbst keine Lust hat, der sich auch so ein bisschen gezwungen anfühlt, als wäre an ganz vielen Stellen so bemüht konstruiert, um sich irgendwie über die Seitenzahl zu retten. Das ist wirklich ein in fast jeder Hinsicht misslungener Roman. Und weißt du, was mich jetzt an dieser aktuellen Diskussion stört, ist das, was vielleicht auch allgemein ein bisschen in der Luft liegt, was einem ästhetisch widerstrebt, das muss gleich auch auf andere Weise beseitigt werden, das muss also auch moralisch verwerflich sein und das finde ich oft einen Kurzschluss. Ich finde an diesem Roman auch einiges moralisch verwerflich, aber dass zum Beispiel eine kurze Passage über Selbstverletzung als idealisierend gelesen wird, als ästhetisierend, das finde ich einfach so ein bisschen verkürzt und da will ich nicht den Kritikern das absprechen, sondern da würde ich sagen, das scheint mir so eins der geringeren Probleme des Romans.
Vor allem schien mir das etwas zu sein, was ich zumindest bisher eher in der Laienkritik, die wir ja auch irgendwo sind, gelesen habe, also nicht in der etablierten Feuilletonkritik.
Ja, ja.
Und das wirkt tatsächlich, wie du gerade auch schon meintest, auf mich eher wie ein Schnellschuss, um jetzt ganz zwanghaft, wie du schon gesagt hast, diese Autoren auch moralisch abstrafen zu können. Ihr habt die Passage sicherlich auch alle gelesen, wenn ihr euch irgendwie mit Caroline Wahl oder mit Literatur beschäftigt. Das ist ja ein Auszug, glaube ich, der vor ungefähr einem Monat in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Und da geht es darum, dass Charlotte, unsere Hauptfigur, Menschen mit Narben am Arm interessant findet und sich wünschen würde, sie hätte auch diese Narben, weil dann hätte man was erlebt, ganz verknappt. Das kann man jetzt finden, wie man möchte, aber man muss jetzt hier einfach auch mal sagen, das ist ganz klar aus der Perspektive von Charlotte gesprochen und hier sollte man als Kritiker, Kritikerin vielleicht nochmal seinen Jeanette zur Hand nehmen und einfach sagen, wir müssen auch immer gucken, wie ist die Erzählsituation, wie ist man hier fokalisiert und das sind offensichtlich die Gedanken von Charlotte und wenn man das jetzt schon als Glorifizierung wahrnimmt, ich weiß nicht, also kann man sicher nicht drüber diskutieren, aber Wahl macht doch hier stets auch klar, wer die Speaker-Person ist. Es ist nur diesmal halt keine Ich-Perspektive mehr, sondern es ist eine autoriale Erzählweise, die sich mit so Meta-Kommentaren mischt. Es erinnert ein bisschen an Milan, es erinnert sich also ein bisschen an Milan Kunderas, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Wer sich daran erinnert, da gibt's ja auch immer diese eingeschobenen Passagen.
Ja, ich muss, das ist wahrscheinlich Recency Bias, an diese Erzählinstanz bei Wolf Haas denken, wo ja auch immer so eine vorgeschaltete Figur ist, die nie wirklich definiert, nie wirklich näher umrissen wird, die das Ganze eben so nacherzählt und manches zu wissen scheint, anderes nicht. Aber ich glaube, diese Erzählinstanz und diese Metalogik, das ist schon auch ein sehr wichtiger Punkt und das sollten wir wahrscheinlich auch relativ früh ansprechen. Der Roman ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Charlotte nimmt einen fragwürdigen, ärgerlichen Job an, hat Ärger mit ihrem Chef und kündigt dann irgendwann. Und das ist, wenn man so das grob runterbrechen will, eigentlich alles, was passiert. Und Caroline Wahl scheint während dem Schreiben auch aufgefallen zu sein, dass es ein bisschen dürftig ist und beginnt dann auf so einer Metaebene über genau das zu schreiben. Sie schreibt darüber, okay, hier wird jetzt ein bisschen die Zeit gerafft, sie weist irgendwann auf Wiederholungen hin und dann gibt es, glaube ich, das 13. Kapitel, 13 ja traditionell eine Unglückszahl, in der dann endgültig gesagt wird, okay, guck mal, so und so hätte man das jetzt weiterführen können, aber wir machen das. Die Autorin, beziehungsweise diese Erzählinstanz, greift auch die ganze Zeit vor. Das heißt, es ist ab irgendeinem Punkt relativ offen, so ein Roman, der in seinem Entstehungsprozess sich auch vor uns ausbreitet oder der sich in die Karten schauen lässt. Vielleicht auch ein Roman durch dieses ewige Antizipieren, also es wird immer wieder vorweggegriffen, es wird immer darauf hingewiesen, das und das wird sich dann und dann ereignen. Vielleicht auch ein Roman, der so auf seinen Fluchtpunkt Ende hinarbeitet, der schon vorbei sein will. Wie hast du dieses Meta-Element, das ja nun sehr zentral für mich war, erlebt?
Also einmal nur kleine Korrektur, es ist Kapitel 12 und Seite 110. Eine Freundin von mir machte damit noch einen Witz und meinte, ja, 110, damit man weiß, wie man jetzt anrufen muss, um sich über diesen Roman zu beschweren. Schade, dass dieser Witz mir nicht eingefallen ist, aber ich habe das erste Mal so wirklich etwas aufgelacht, als es dann hieß, das könnte nun einfach so weitergehen. Neue Woche, neues Glück, während sich die Leser allmählich fragen, was die vielen Wiederholungen sollen und ob dem Ganzen nicht bald die Luft ausgeht. Oder sie fragen sich, worauf die Geschichte hinauslaufen wird, zu welchen Gemeinheiten der Verleger fähig ist, ob es Charlotte vielleicht gelingt, das Verhältnis zu ihm in stabilere Bahnen zu lenken oder aber voll durchdreht. Fasst er sie an? Ich sehe natürlich, was sie hier machen möchte. Aber dafür ist, wie du schon gesagt hast, die Geschichte einfach nicht, was heißt nicht interessant genug. Caroline Wahl ist halt nicht interessiert daran, in diesem Roman wirklich etwas zu beschreiben oder offen zu legen, sondern sie berichtet davon, wie anstrengend es ist, erste Assistentin eines Verlegers zu sein. Und ich glaube, diesen Verleger können wir als Pars pro Toto für die Kulturbranche an sich nehmen. Ich habe als Zuarbeiter für solche Leute, hört sich immer so dramatisch an, aber ich habe als Zuarbeiter in Projekten für Menschen dieser Art, für Chefs gearbeitet. Ich habe sehr viele Freundinnen, die solche Posten bekleiden. Und da finde ich den Roman erstmal etwas naiv. Also, weil ich finde, vieles, was hier geschildert wird, ich möchte hier überhaupt nichts entschuldigen, das ist übergriffig und merkwürdig und launisch. Aber es sind ja auch am Ende des Tages genau die Klischees, die man hat von so einem Verlegerchef.
Also vielleicht fassen wir es kurz zusammen, das ist erstmal so ein spleeniger Typ, oder? So ein bisschen seltsam, in einem Rhythmus, dem man nicht ganz folgen kann, der immer verliebt ist in so seine eigene Geschäftigkeit, der so ein ganz strenges eigenes System aufgebaut hat und irgendwann merkt man, dass das auch ein System ist, das vor allem sein eigenes Unvermögen ein bisschen kaschiert.
Genau.
Er ist kein organisierter Mensch, er vergisst Sachen, aber durch diese Ordnungssysteme um sich herum kann er Fehler immer auf andere abwälzen und seine Vorstellung von Kontrolle und Herrschaft über dieses Haus, also fast so etwas so Königliches oder so, das ist ein bisschen Fassade, das ist ein bisschen illusorisch.
Genau, und auf mich wirkt dieser Roman, der auch irgendwo ein Schlüsselroman ist, das haben wir in Teilen auch schon erwähnt, also sagen wir so, Charlotte Liebig, unsere Hauptfigur, hat einige eindeutige Parallelen zu Caroline Wahl.
Ja.
Der Verleger dann allerdings nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle im Buch, wo sich Charlotte Liebig das, ich nenne es mal Caroline Wahl-Outfit, mit dem Leo-Kleid und den klobigen Boots, also den Doc Martens, zulegen wird. Statt Roman, die ja Wahl, wie ihre eigene Geschichte lautet, abends nach der Verlagsarbeit geschrieben hat, ist es hier Musik, die gemacht wird.
Ja.
Und statt einem Umzug nach Kiel, der die Freiheit bedeutet, ist es hier ein Umzug nach Flensburg. Aber ich denke schon, hier wird damit gespielt, dass es eine eventuelle Gleichheit zwischen Caroline und Charlotte gibt. Das ist jetzt alles noch kein Hexenwerk, das wird garantiert in jeder Kritik drinstehen.
Natürlich. Ist das damit irgendwie auch ein Bildungsroman, dass sich hier das Bedürfnis, sich auszudrücken? Ich weiß, deine Definitionen sind da strenger, aber mir schien es schon auch auf irgendeiner Ebene darum zu gehen, diese spezifische negative Erfahrung führt sie in den Selbstausdruck durch die Kunst, in den Selbstausdruck, in diesem Fall durch die Musik.
Ich möchte es nicht ein Durchhalteroman nennen, weil mir fällt kein passender Begriff ein, aber es ist vor allem ein Roman darüber, was für ein tolles Arbeitstierchen die Charlotte ist und wie viel sie sich ausbeuten lässt. Und das sind vielleicht dann die Punkte, wo ich die Glorifizierung von nicht Selbstverletzung, aber Selbstausbeutung ein bisschen sehen möchte. Weil letztendlich ist das auch so ein komisch protestantischer Arbeitsmoral-Roman, der sagt, erst wenn es dir richtig schlecht geht, darfst du aufhören. Also so, wenn du ganz am Ende bist, dann ist es in Ordnung, aber vorher nicht.
Man ist ein bisschen stolz auf die Selbstzerstörung, oder? Da wird erwähnt, okay, irgendwann fallen ihr dann Haare aus und sie ist ja ganz zittrig und arm dran. Aber das wird nie kritisch hinterfragt. Da ist auch nie eine Ebene von wirklicher Machtkritik. Also diese Position des Verlegers wird nie ganz angetastet. Es gibt da auch kein Aufbegehren, kein Rebellieren, sondern es gibt da immer nur das stille Weitermachen. Und ich finde Durchhalteroman eigentlich schon ganz passen. Und wenn wir zurückschauen, ist das ja auch ein wichtiges Thema bei diesen anderen Romanen, oder? Dass man trotz der Armut, trotz der alkoholischen Mutter weiterarbeitet am Mathematikstudium zum Beispiel, dann schafft man es schon nach oben. Also das finde ich hier schon sehr bezeichnend, weil ich habe nie das Gefühl, dass diese Darstellung von diesem spleenigen und auch unangenehmen und letztlich auch ganz offenkundig übergriffigen Verleger, wo man immer das Gefühl hat, es geht auch so ein bisschen irgendwie um die Verdrängungsleistung, um die Abwesenheit der explizit ausgeschriebenen Übergriffigkeiten, wie explizit sie jetzt auch immer sein müssen. Da ist nie das Gefühl, dass der jetzt irgendwie der Böse oder der Schurke ist. Es bleibt bis zuletzt immer die Betonung irgendwie, dass man auch so toll mit ihm lachen kann und so. Und wenn ich da rausgehe, dann habe ich das Gefühl, es ist auch irgendwie eine Feuerprobe, die nützlich war für sie, die ihr auch sagt, wo sie ihren Platz in der Welt hat und die ihr auch so ein bisschen Identität gegeben hat als jemand, der durchhält und überlebt und weitermacht und so. Also ich finde das schon auch schwierig in der Darstellung.
Total. Und ich glaube, dass deine These von vorhin oder deine Weiterführung von einer Aussage von mir, dass hier einfach auch keine Machtkritik stattfindet, das ist mit für mich einer der elementarsten Punkte, die falsch laufen mit diesem Roman, neben eben den offensichtlichen Stilproblemen und Stil- und Prosa-Problemen, die es hier gibt. Wir müssen das Ganze vielleicht mal kurz mit dem anderen großen Schlüsselroman der letzten Jahre aus Deutschland vergleichen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll, das zu tun, weil Caroline Wahl mit dem Autoren dieses Buches, also mit Benjamin von Stuckrad-Barre, ja befreundet ist. Und ich habe auch das Gefühl, das können wir jetzt noch nicht verifizieren, aber dass Stuckrad-Barre sehr wichtig für die Entstehung dieses Romans ist und auch so ein bisschen für die weitere öffentliche Präsentation von Frau Wahl.
Ich musste tatsächlich auch an Noch Wach denken, in der Art, wie da so eine zentrale, nicht wirklich Schurkenfigur hier ist, sondern eben halt diese Machtmenschfigur, die eben ihre Macht gebraucht. Und ich hatte auf ähnliche Weise irgendwie Skepsis und Zweifel an der Stimme, die daraus erwächst, an dem Widerstand, der hier sprachlich geliefert wird. Weil auch bei Stuckrad-Barre hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das, was da in Opposition, was da an Rebellion und Aufbegehren stattfindet, von dem Erzähler, von dem Autor vielleicht auch so richtig ernst genommen wird, so richtig durchdacht wird. Aber ja, das ist sicher ein nützlicher und guter Vergleich. Erzähl mir gern noch, was du da drin gelesen hast.
Endgültig kam ich auf die Idee, wie gesagt, das auch nur eine These von mir gerade, als ich mir vor dem Screening von 22 Bahnen, dem ich beiwohnte, als es da noch die Premieren oder die Übertragung der offiziellen Premierenfeier oder der Premieren-Happenings aus Kiel gab, wo eben Frau Wahl auch vorgelesen hat. Und bei ihrem Vorlesestil musste ich doch auch wieder sehr an Stuckrad-Barre denken und wie der vorliest. Was mich jetzt im Assistentenroman einfach noch dran erinnerte, ist diese Wiederholung. Das ist ja etwas, was Stuckrad-Barre auch gerne macht, also uns einen und den gleichen Begriff auf mehreren Seiten immer wieder zu präsentieren. Und dieser Versuch, alltagstauglich zu schreiben, also auch Umgangssprache einzubauen in seine Texte. Das ist dann wahrscheinlich das, was man Sound nennt im Umgangssprachlichen. Jetzt muss man aber sagen, Stuttgart-Barre hat das über 30 Jahre kultiviert, hat über 30 Jahre an einem Stil gearbeitet und wer zum Beispiel mal seine erste Remix-Sammlung, also die erste Sammlung seiner Artikel liest, der merkt auch, wie dieser sogenannte Sound noch nicht funktioniert und wie der erst so im zweiten Remix-Band so richtig zu sich kommt, wo dann würde ich sagen, die ersten richtig guten und auch, finde ich, sehr lesbaren Artikel von ihm sind. Frau Wahl hat das eben einfach noch nicht. Die hat noch keine langjährige Berufserfahrung, sondern eben jetzt seit 3 Jahren. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich finde, man merkt, sie vertut sich mit diesem Stil etwas. Das wirkt nämlich häufig nicht einfach interessant alltagsmäßig, sondern es wirkt häufig sehr, sehr ungelenk, wenn plötzlich Sachen wie fancy in diesem Text auftauchen. Das Ganze wirkt ein bisschen wie Carole Vahl auch auf der Bühne redet. Und das ist häufig nicht besonders literarisch. Das kommt jetzt natürlich wieder darauf an, was man von so einem Roman möchte. Aber wie du schon gesagt hast, Noch wach ist auch ein Schlüsselroman. Das haben die meisten von euch vielleicht schon mal gehört. Da ging es ja darum, dass Stuttgart-Barre seine Sicht auf die sexuellen Übergriffe Julian Reichels im Bild-Redaktionshaus geschildert hat. Und dieser Roman hatte eine Dringlichkeit. Er wurde natürlich auch begleitet von einer großen Medienkampagne. Es gab den Böhmermann-Podcast Boys Club. Es gab Recherchen in der New York Times, wenn ich mich nicht irre, und im Spiegel, die kurz vor dem Roman veröffentlicht wurden. Also es gab wirklich eine Relevanz und Leute wollten wissen, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich passiert? Vielleicht wollten sie es auch zum dritten oder vierten Mal hören. Vielleicht war da auch irgendwie so ein verschämtes...
Was Voyeuristisches, ja.
Dieser Roman hatte eine Dringlichkeit, wie Schlüsselromane es immer haben mussten, und jedem Menschen war klar, wer da gemeint ist. Also, dass der beste Freund von der Erzählinstanz wahrscheinlich Matthias Döpfner ist und dass der Chef, wie er immer genannt wird, glaube ich, oder der Chefredakteur Julian Reichelt ist. Jetzt ist bei Caroline Wahls Assistentin, finde ich, ziemlich klar, dass Charlotte Liebig, unsere Protagonistin, Parallelen zu Frau Wahl hat. Das sind sicherlich bewusst gesetzte Parallelen. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist sie, aber diese Parallelen sind sehr, sehr bewusst gesetzt. Ich verstehe aber leider nicht, wer Ugo Meisel, der Chef des Meisel Verlags, sein soll. Uns wird eine Biografie von ihm präsentiert, die so vage an Christian Kracht erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, denn hier wird geschildert, dass er so Anfang der 90er mit einem Roman bekannt geworden ist, der sich an Goethes italienische Reise angelehnt hat. Und seitdem wäre ein bisschen unklar gewesen, was er gemacht hat, aber er stammt auch aus einer industriellen Familie. Da gab es auch so ein paar Probleme im Zweiten Weltkrieg, über die man nicht so gerne redet. Und jetzt gibt es eben den Verlag. Und da dachte ich mir beim Lesen schon, was hat Christian Kracht Caroline Wahl getan, dass... sich jetzt so sehr auf ihn bezogen wird, dachte man aber auch weiter, gut, aber diese Biografie passt ja auch nicht zusammen. Andere deutsche Promis werden dann kurz danach wieder aus der Schussbahn genommen. Ja. Also Stuttgart-Barre wird sofort entschuldigt, das ist nämlich jemand, wo unser Chefverleger Meisel rumhängt, also einer der coolen jungen Leute, wo man gerne ist als Verleger. Und das ist so mein Hauptproblem mit diesem Roman. Ich verstehe nicht, warum ich den lesen sollte, denn ich weiß... wie es ist, also das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, Assistentin eines Chefverlegers zu sein, aber ich weiß, wie es ist, mit Chefs in Kulturbetrieben zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass die Launen haben häufiger mal und dass manche Sachen etwas irrational wirken können. Und ich habe großen Respekt für Frau Wahl, wenn, sage ich mal, auch nur ein Zehntel hiervon wahr ist, dann habe ich großen Respekt dafür, dass sie das durchgehalten hat. Und freue mich auch für sie, dass sie aus diesem für sie auch offensichtlich nicht gesunden Arbeitsumfeld rausgekommen ist und jetzt etwas machen darf, was die wenigsten Leute auf der ganzen Welt machen dürfen, nämlich mit dem Geld zu verdienen, was ihr offensichtlich Spaß macht. Zumindest hat sie das auf der Lesung sehr, sehr häufig erzählt, wie glücklich sie darüber ist. Und das kann man ihr vielleicht ja auch mal glauben. Und noch schöner, dass sie ihren zweiten Plan, damit Millionärin zu werden, glaube ich, auch mittlerweile geschafft haben dürfte. Wie gesagt, mit ihrem dritten Ziel, mit dem Buchpreis, wird es, glaube ich, auch mit diesem Roman nichts. Aber ich muss das nicht lesen. Das tut mir wirklich leid. Dafür ist es stilistisch zu belanglos bis teilweise banal schlecht. Dafür gibt es keine neuen Erkenntnisse aus diesem Roman. Sondern einfach nur ein, das ist schon ganz schön stressig und wenigstens war ich am Ende die immer gute Arbeit geleistet hat. also kann auch noch stolz auf mich sein.
Caroline Wahl stellt ihre Ambition ja nun in Interviews relativ deutlich aus. Ich glaube, wenn man ihr sagt, sie ist eine Karrieristin, dann würde sie das gar nicht von sich weisen. Ich bin immer ein bisschen irritiert, weil sie sagt dann, okay, gerade junge Frauen werden so angegangen, wenn sie halt erfolgreich sein wollen. Ich finde nur spannend an ihren Interviews, an ihren Perspektiven immer, dass die Macht immer so selbstzweckhaft ist, der Erfolg immer so selbstzweckhaft ist. Wenn jemand sagt, ich möchte Macht, um Welt zu gestalten, dann kann ich das verstehen. Wenn jemand Geld haben möchte, um damit bestimmte Dinge zu tun, dann kann ich das verstehen. Das als Ziel an sich zu platzieren, das finde ich immer ein bisschen irritierend. Und so muss ich dann auch die Themenwahl als karrieristische Entscheidung begreifen. Denn genau wie sie schon in ihrem ersten Roman dann einfach recht beiläufig über Alkoholismus und Armut geschrieben hat, Themenfelder, die ihr nicht ferner liegen können, hat sie jetzt nun ein großes Zeitgeist-Thema genommen. Diese Parallelität zum übrigens auch sehr schlechten Stuckrad-Barre-Roman bestehen, würde ich sagen, insofern darin, dass man natürlich auch die eigene Nähe und die Beziehung zur Kulturwelt gebraucht, um sich der Tatsache anzubiedern, dass eben heute der Literaturmarkt, vielleicht der Kunstmarkt im Allgemeinen, sehr themengetrieben ist. Und wenn man dort ein großes Thema platzieren kann, dann ist das ganz dankbar. Ich würde aber jetzt dieses Karrieristische irgendwie doch auch ein bisschen, ich werde damit nicht ganz warm. Ich hoffe, wenn sie sagt, sie möchte damit provozieren, dann nimmt sie mir das nicht übel, dass ich mich davon provoziert fühle und sage, ich probiere jetzt auch mal vielleicht ein bisschen das, was wir vorhin schon verurteilt haben, denn wenn ich unfair sein möchte, dann würde ich jetzt einfach sagen, Caroline Wahl ist die Literatur zum zeitgenössischen Rechtsruck. Nicht selbst rechts, aber bieder, angepasst, konformistisch, letztlich so eine Vichy-Literatur, wie schon gesagt, Durchhalteliteratur. Es geht um die Stärke des Individuums, der familiäre Kontext hilft nicht, sondern jeder kämpft für sich allein. Das Feministische, das wird von ihr sogar selbst so ein bisschen beiseite geschoben und da ist irgendwie gar keine feministische Kritik mehr, sondern eher so eine girlbossige Aufsteigerattitüde, wie schon gesagt, keine Machtkritik. Gelobt wird sie als Autorin von unserem Blut- und Bodenminister Wolfram Weimer und von Zeitgeistabsonderungen wie Frederik Schwilden. Und mein Gefühl war schon, das ist eine Literatur, die sich anpasst, die so vorauseilenden Gehorsam allen gegenüber hat, die das Gefühl haben, jetzt reicht's aber auch mit all diesem woken Zeitgeist in Anführungszeichen. Das schieben wir mal beiseite. Wir gehen ganz stark auf die Emotionen, wir gehen stark auf die persönlichen Empfindungen, auf die Innenwelt. Und wenn wir so immanent politische Themen wie zum Beispiel Macht und auch Bezahlung und solche Sachen alles ansprechen, dann wird das eher beiseite geschoben, dann findet das eher beiläufig statt. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, das ist so, weißt du, ich habe mit jemandem von FM4 in Österreich mich unterhalten, von dem Radiosender dort, die erzählt haben, ja, damit die FPÖ uns jetzt nicht nachher zusammenstreicht, versuchen wir nicht so kritisch über die CD berichten. Und das scheint mir hier alles so Literatur des vorauseilenden Gehorsams zu sein. Man zieht sich so ins sehr Individualistische hinein, man hat negative Erfahrungen, aber die schüttelt man dann auch irgendwie ab. Und für mich bezeichnend dazu, oder sagen wir, ich fand das ganz interessant, so zusammengefasst, war dann tatsächlich so eine Szene, wo sie auf einer Party ist und dann als Musikerin von ihrem Freund, darüber werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, vorgestellt wird und sie so das Gefühl hat, das schiebt so beiseite, was für so eine heteronormative, langweilige Figur sie eigentlich ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass so das künstlerische Gestalten hier auch Ausdruck davon ist, dass man sich auch zu den Bewegungen, den Versuchen, den Movements irgendwie nicht zugehörig gefühlt, das ist alles für einen Tribalismus und Clique, sondern es bleibt das Selbst irgendwie. Und das, würde ich sagen, ist das hier, eine Literatur des Selbst, die natürlich nur das Ich kennt, wo diese äußere Erzählinstanz einfach eine Verdopplung des Ichs ist, nämlich da ist nochmal die Autorin, die über sich selbst spricht. Und das fand ich irgendwie, es war mir zu viel Ich, zu viel Selbstbezug, zu wenig Bereitschaft in irgendeiner Form mit Außenwelt in Kontakt zu treten. Und man kann jetzt sagen, dem Menschen sei doch der Individualismus und das Introspektive gegönnt, jeder darf sich zurückziehen. Wenn sie hier darüber schreibt, dass sie am glücklichsten allein ist, wer wäre ich ihr zu sagen, das ist verfehlt? Aber dass das dann gleichzeitig auch heißt, man hat eigentlich kein Interesse an der Welt mehr, man hat auch kein Interesse mehr an den Beziehungen zwischen Menschen so richtig, das finde ich schon unangenehm. Also das ist ein solipsistischer Roman in letzter Konsequenz. Will Beck hatte ja recht mit der Submission, mit der Unterwerfung, nur dass die Unterwerfung eben nicht gegenüber den Islamisten oder so stattfindet, sondern wir sehen gerade auf breiter Fläche, wie Konservative und Liberale sich jetzt schon, bevor die AfD an der Macht ist, dort unterwerfen.
Ich glaube, man muss den Roman nur gar nicht so sehr auch für seine gesellschaftliche Funktion kritisieren, sondern kann einfach dabei bleiben, dass es ein furchtbar schlecht geschriebener Roman ist. So, also das, was du gerade gesagt hast, ist ja noch die Kirsche, die oben auf die Torte draufkommt. Ich finde aber, das Schöne ist, wie du schon gesagt hast, bei 22 Bahnen mussten wir noch argumentieren, warum wir das nicht mochten und hatten ein paar Punkte gefunden und ich stehe hinter den meisten Sachen auch immer noch und Windstärke 17 gefiel uns ja deutlich besser. Die Assistentin ist ein Roman, wo wir jetzt einfach Passagen vorlesen könnten und ich glaube, das würde reichen. Also da gibt es halt Sätze wie Charlotte steht unter der Dusche und der Strahl ist zu heiß und zu warm, aber sie verändert ihn nicht, um wieder etwas zu spüren.
Das ist so ein Klischee.
Das schreibt man nicht. Also Entschuldigung, das schreibt man nicht. Da müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Und da hat jeder Lektor einen roten Marker zu nehmen und zu sagen, Caro, nein.
Ich möchte, guck mal, wenn wir die Frage von der Funktion von Macht haben, ich möchte hoch in einem Verlag sitzen, um jeden aus dem Büro herauszulachen, der seine Figur zu oft joggen schickt. Ich möchte nie wieder in einem deutschen Gegenwartsroman so die Selbsterfüllung oder den Selbstverlust durch Joggen irgendwie erleben. Also wenn die hier durch den Regen läuft und so, das sind so klischierte, so abgegriffene Erzählmuster, da ist es mir ein bisschen hochgekommen. Und man muss auch sagen, weißt du, so diese Konsum- Ästhetik, die ja wir vielleicht auch, wir haben die Beziehung zum Poproman jetzt schon so halb erwähnt, die ja auch immer wieder aufkommt. Das ist von so einer billigen 90er-Jahre-Ironie durchzogen an manchen Stellen. Sei mutig, echt und einzigartig, sang Charlotte vor sich hin, während sie ihre Bücher in das weiße Ikea-Regal einsortierte. Also das ist ja wirklich für Leute, die Fight Club falsch verstanden haben, oder? Und ich muss auch sagen, genau wie bei Julia Engelmann wird wieder Bon Iver erwähnt und ich muss sagen, das spricht gegen Justin Vernon. Vielleicht müssen wir diese Band dann doch noch einmal kritischer betrachten, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Hier ist es, glaube ich, Holocene.
Es ist Holocene, genau. Ich wollte dazu sagen, kann der gute Mann etwas dafür, dass Caroline Wahl und Julia Engelmann ungefähr gleich alt sind und wahrscheinlich, würde ich sagen, eine ähnliche Teenagerzeit erfahren haben werden. Ich glaube nicht, denn auch ich hatte dieses Album auf meinem iPod.
Ich habe das ja auch alles ganz gern gehört, aber jetzt wird mir dabei Angst und Bange, ob ich nicht doch in irgendeine Beziehung stehe zu dieser Art von Perspektive, die ich dann doch sehr grau und langweilig und duckmäuserisch empfinde. Und die ganze Sprache des Romans, die ist ja wirklich so, als wollte sie nicht auffallen, als sollte da kein Satz stehen, der in irgendeiner Weise bemerkenswert ist. Gerade da, wo es dann literarisch wird, wo dann nochmal so ein bisschen sich hochgeschraubt wird zum Poetischen, zum Beispiel, wenn die Verabschiedung von ihrem Bo, der übrigens Bo heißt, stattfindet, da weiß ich, habe ich in meinen Notizen auf meinem E-Reader dazu geschrieben, und dafür willst du jetzt einen Buchpreis oder was? Ohnehin, meine Notizen lesen sich zunehmend derangiert. Ich habe bei der x-ten Wiederholung desselben Satz dann irgendwann einfach nur noch so Fuck you drunter geschrieben oder so. Das ist vielleicht auch nichts, was ich dann veröffentlicht sollte. Das wäre die annotierte Version des Romans, die man dann sich eventuell kaufen kann, gelesen, approved. Aber ich glaube, das Schlimmste finde ich einfach, dass sie sich auch der Tatsache, dass sie hier einfach nicht besonders gut erzählt und schreibt, bewusst zu sein scheint und dass diese Metaebene das die ganze Zeit irgendwie rechtfertigen will. Also zum Beispiel, wie du schon vorgelesen hast, diese Wiederholungen werden dann irgendwann angesprochen, aber nicht erklärt. Sie bekommen keine Funktion. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist die Wiederholung des Alltags, das sind die Gedanken, die sich drehen. Das ist auch die Tatsache, dass der Chef immer wieder dasselbe sagt. Aber so richtig deckungsgleich finde ich das nicht. Hier scheint mir nie eine Entscheidung über Form und Wortwahl getroffen worden zu sein, sondern das wirkt alles so belanglos hingeklotzt über fast 400 Seiten gefühlt.
Du hast schon recht, wenn du sagst, dass es ein Roman ist, der überhaupt nicht auffallen möchte mit seiner Sprache und gleichzeitig dafür, dass Caroline Wahl sich in Interviews immer sehr selbstbewusst geht mit, sagen wir, gewagten Thesen um sich wirkt und Dinge sagt, wie ich verkaufe mich gut, weil ich einfach eine gute Autorin bin. Zumindest wurde sie so zitiert bei dieser Premierenfeier bei 22 Bahnen. Dann ist das schon ein sehr duckmäuserischer Roman, den sie hiermit die Assistentin vorgelegen hat. Zum einen dieses ständige Entschuldigen auf der Metaebene, das von dir auch schon angesprochen wurde. Dann aber, was mich auch etwas sauer gemacht hat, so dieses Erahnen von dem, was die LeserInnen jetzt denken würden.
Ich habe das gedacht, sie wollte mich so erwischen, oder?
Aber dafür ist es leider einfach nicht clever genug. Dafür ist Caro eine Wahl dann leider nicht Umberto Eco oder Elfriede Jelinek oder Katrin Röckler.
Vor allen Dingen muss man es danach anders machen. Wenn man sagt, ja, guck mal, diese ganz vielen Wiederholungen, da habt ihr euch bestimmt gefragt, was das soll, dann muss doch irgendwann danach demonstriert werden, welche Funktion das hat. Also man kann ja nicht einfach sagen, guck mal, das hier habe ich jetzt vorher immer schlecht gemacht und dann gibt's dafür eigentlich keine Rechtfertigung oder keinen Umbruch und keine, ja, keine Aufgabe des Ganzen. Also Scheiße ist ja auch noch Scheiße, wenn sie zugibt, dass sie scheiße ist. Das dachte ich mir einfach. Weißt du, über die Karrieristin Caroline Wahl habe ich gesprochen und ich musste bei dieser Sehnsucht, den Buchpreis zu gewinnen, da hatte ich eine Schwimmanekdote, denn ich hatte in der Grundschule ja tatsächlich viel Schwimmunterricht. Ich war auch Teil des Teams unserer Schule. Ich war nicht besonders gut, das ist alles sehr unerheblich. Auf jeden Fall hatte ich einen Klassenkameraden namens Iklam, der auch unbedingt schwimmen wollte, der auch ins Turnier wollte, der auch in die Meisterschaften wollte. Und der ist dann irgendwann zum Training gekommen, mit vollem Stolz ins Wasser gesprungen und untergegangen und musste dann rausgehobelt werden. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Geschichte darüber, dass nackte Ambition, dass Selbstüberzeugung, das Selbstbewusstsein allein einfach nicht reichen. Man muss auch irgendein formales Geschick haben. Man muss auch die eigenen Erfahrungen und Empfindungen irgendwie halt in Stil gießen zum Beispiel. Und das passiert hier einfach nicht. Also ich könnte keinen Grund nennen, warum man sich durch diese 366 Seiten oder was denn das quälen sollte. Also mir würde wirklich nicht eine einfallen.
Nee, ich würde sagen, aber dafür müsste es ja auch einen wirklichen Dialog um diesen Roman geben. Und ich glaube, das überrascht mich am meisten. Dieser Roman wirkt so egal. 22 Bahn und Windstärke 17, das waren Bücher, die Auslagen. Und auch Leute, die sich nicht für Literatur interessiert hatten, wussten, wer das ist. Ich war am Sonntag, jetzt bevor ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich mit einer guten Freundin einen Kaffee getrunken, die einen weiteren Bekannten dabei hatte, der meinte, du, ich lese keine Bücher, aber ich weiß, wer Caroline Wahl ist. Natürlich weiß ich, wer Caroline Wahl ist. Ich habe noch niemanden über die Assistentin so richtig reden gehört. Also nicht über die Art und Weise, wie es zum Beispiel bei Noch wach der Fall war. Das ist jetzt vielleicht auch unfair zu vergleichen, aber ich habe das Gefühl, dieser Roman will schon auf einer ähnlichen Ebene funktionieren. Der möchte jetzt halt das große Offenlegungsbuch sein, wie schlimm das ist, in so einem Verlag zu arbeiten und wie, modern Wort, toxisch. Und es ist ja auch ein Roman, denn ich möchte noch mal kurz eine andere Sicht auf diesen Roman präsentieren. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein sehr Gen Z anbiedernder Roman. Also es ist ein Roman, der ist schon für eine TikTok-Zielgruppe und für eine Rezeption auf TikTok, denn das ist ja auch der Ort, wo 22 Baden seinen ersten Ruhm erfuhr, hingearbeitet, indem so merkwürdig erklärende Passagen eingefügt werden, erneut als ob Wahl jegliche Kante, jegliche Angriffsfläche für Menschen unter 20, für vielleicht auch etwas zu überambitionierte linke KritikerInnen aus dem Verkehr ziehen möchte. Da gibt es eine Stelle, in der uns beschrieben wird, dass Charlotte, wie das ja immer so ist bei den Protagonistinnen dieser Romane, in der Schule natürlich auch eine Außenseiterin war und nicht mitgemacht hat, als ihre Klassenkameradinnen angefangen haben, das andere Geschlecht zu entdecken. Und dann gibt es da einen Klammersatz, in dem steht, damals datete man ja noch vor allem das andere Geschlecht. Und ich bin so über diesen Klammersatz gestolpert und dachte, was soll das sein? Ist es, das passt natürlich zu deiner gerade schon vorangestellten Analyse, ist das so ein Haha, wisst ihr noch, damals war die Welt noch in Ordnung und heute ist sie das nicht mehr? Oder ist es ein sich schon aus dem Schuss in einer Gen Z TikTok-Zielgruppe, die ich jetzt natürlich auch gerade vielleicht etwas sehr parodistisch, etwas spitz darstelle, aber die sich dann bei ihr die sich dann beschweren würde, dass dieser Roman heteronormativ werde. Beides gefällt mir nicht und beides hat mich mit einem Fragezeichen zurückgelassen, wie ich so häufig mit einem Fragezeichen vor diesem Roman saß und dachte, es wirkt, als ob sie sich ständig schon für etwas verteidigen würde, was nie jemand kritisiert hätte. Wenn wir hier, sag ich mal, eine 100-seitige Novelle vor uns gehabt hätten, die mit vielen Wiederholungen arbeitet, die auch mit einer Eintönigkeit arbeitet, dann hätten wir wirklich am Ende drüber reden können. Aber wer einen Witz erzählt und ihn einleitet mit, ich kann übrigens keine Witze erzählen, das wird jetzt gleich nicht lustig, der sollte vielleicht einfach keine Witze erzählen. Und wer einen Roman schreibt, in dem ständig steht, ja, tut mir leid, dass dieser Roman voller Wiederholungen ist und dass die Figuren auch nicht gut ausgearbeitet sind, dann sollte man vielleicht einfach einen anderen Roman schreiben oder sich sagen, ich habe doch schon zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Reicht das nicht?
Ja, vielleicht wirklich Musik machen oder so, dann müssen wir hier in diesem Kontext zumindest nicht darüber sprechen, Gut, das vielleicht doch was anderes. Allgemein würde ich sagen, dieser kulturelle Referenzrahmen, da muss ich an diesen alten Begriff Normcore denken. Weißt du, das ist so Uniqlo-Literatur, wo sich so das Gefühl hat, man will auch irgendwie so in diese IKEA-Welt ganz gut reinpassen. Und was du schon gesagt hast, alles, was so irgendwie eine gewisse Skepsis aufbringt gegenüber dieser Art von Muster, Max-Mustermann-Leben oder sowas, das wird ja auch so spöttisch betrachtet, wie das gerade dieser Kommentar mit früher hat man ja auch noch das andere Geschlecht gedatet oder dieser Kommentar über irgendwie ihre blöde Heteronormativität und ihre systemtragende Funktion da im Verlag bei dieser WG-Party-Diskussion oder bei diesem WG-Party-Gespräch, das da stattfindet, das suggeriert mir alles, da ist jemand, der so vielleicht wie die Feuilletons so trotzig genervt ist von Gegenwart, von aktuellen Diskursen. Und das möchte ich niemandem völlig verleiden, aber ich glaube, die Frage ist dann einfach, wie man damit produktiv umgeht, dass man halt nicht in so eine Feuilleton-Lamoyanz irgendwie verfällt. Also wenn ich irgendwas den Feuilletons in den letzten 10 Jahren zuschreiben würde, dann so eine kollektive Wehleidigkeit, so ein Gejammer, das ich dann gerade von den älteren Redakteuren irgendwie immer erlebt habe. Und das sehe ich bei ihr dann schon. Das ist vielleicht auch irgendwie so eine früh vergreiste Autorin, die in ihrem Individualismus, in ihrer Ablehnung des Tribalistischen schon halb irgendwie zur Omi da durch diese Welt läuft. Aber vielleicht müssten wir wirklich, du hast gerade über die Figuren kurz gesprochen, vielleicht ein paar einzelne Figuren aufgreifen, weil das finde ich ja schon spannend, wie egal die sind. Gut, natürlich über Charlotte und den Verleger haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber was geht denn dir durch den Kopf, wenn du an diese ganzen anderen Assistentinnen zum Beispiel denkst, an Ivana und sowas und an Jeanne oder vielleicht auch an Alexandra Liebig, die mit im Verlag tätig ist oder vielleicht auch Bo, ihr Love Interest. Gibt's da irgendwas, was für dich herausgestochen ist? Irgendjemand, der in Erinnerung bleibt?
Nein, natürlich nicht, aber mir ist doch durchaus etwas anderes, sag ich mal, in der Funktion der anderen Frauen in Erinnerung geblieben. Beziehungsweise schicke ich kurz liebe Grüße an Maria im Internet unterwegs als Nebelskulptur, die diesen Gedanken etwas sehr gut ausformuliert hat nach dem Kinoscreening. Es ist halt schon etwas merkwürdig in einem Roman, der, ich glaube, toxische Arbeitsverhältnisse anprangern möchte. Wie gesagt, ich packe das "ich glaube" bewusst davor. Ständig Assistentinnen zu erfinden, die vor allem in einer Inkompetenz auffallen. Mhm. Und auch das Ausscheiden aus einem Verlag bei der Kündigung dann so ein bisschen als Triumph für Charlotte wieder zu inszenieren. Das passt einfach nicht zusammen. Und dann, Charlotte ist zuerst nur die Assistentin der Chefassistentin. Das ist eine Ivana, die war bei Germany's Next Topmodel und hat in allen Top-Agenturen in New York, Hongkong und Hamburg, glaube ich, gearbeitet. Und wir merken sehr, sehr schnell, die ist inkompetent. Und weil die macht so Dinge wie, die hat ein Privatleben, die isst, die vergisst auch mal Dinge und da kommt dann, glaube ich, dieser komische Slavismus schon wieder auch irgendwie daher, hat schon wieder auch so dieses merkwürdig Exotische oder dieses sowas, was Wahl ja immer gerne schreibt, nur dass es diesmal eine Frau ist. Die Figuren, die von ganz oben kommen, ohne dass es irgendeine Begründung dafür gibt, warum sie jetzt eigentlich da sind. Und dann ist diese Figur am Ende ja aber auch nur dafür da, damit Charlotte besser dasteht und aufsteigen kann in diesem Verlag. Und das ist dann... Das sind aber doch dann die Momente, die mir sehr unfeministisch vorkommen, die ich auch wieder sehr, sehr merkwürdig finde. Ich meine, du hast vollkommen recht, es ist diese Girlboss-Attitüde, die ich aber dachte, wir vor 10 Jahren abgelegt hätten.
Man hat schon irgendwie Mitleid mit denen, aber in den Staub getreten werden müssen sie doch. Aus dem Weg müssen sie doch und man nimmt da auch nicht viel Rücksicht und man entschuldigt sich auch nicht dafür, dass man sie in den Staub tritt. Vielleicht ist das so, wie man sich das vorstellt bei manchen Autorinnen, was die Konkurrenz irgendwie bei Buchpreisen so zu leisten hat oder so. Es ist schade, dass sie da nicht gewinnen, aber sie müssen trotzdem weg, unabhängig davon, wie gut das jetzt in der Realität geklappt hat. Aktuell haben Frau Wahl und ich noch gleich viele deutsche Buchpreise, mal sehen, wie das in der nächsten Zeit aussieht. Ja, ich fand schon, dass das eine unangenehme Parade von Schießbuden war, die auch genau so gedacht sind. Man soll auch auf die schießen, man spottet da ein bisschen über den. So, da ist immer vorgeschützte Empathie. Allgemein schien mir die Zuneigung, die Empathie, die Verbindung zu anderen Menschen immer eine Behauptung. Also Bo zum Beispiel, dieser Scherz von Mann, der da irgendwann in den Roman tritt.
Er reiht sich ein in die Parade der männlichen Love Interests, die Caro Wahl bisher geschrieben hat.
Ja, Dicker, das ist so eine lebendig gewordene Zwiebackpackung. Das ist gar nichts.
Und auch da möchte ich wieder sagen, das habe ich schon bei 22 Bahn und Windstärke 17 gesagt, meinetwegen schreib ein Love Interest, das irgendwie das spiegelt, was weibliche Love Interests viel für männliche Figuren in den 90ern waren. Das darf man dann aber nicht kommentieren. Also beziehungsweise muss die Satire aus dem Text dann, sag ich mal, so eindeutig herauslesbar sein, dass ich sagen kann, okay, das macht Wahl hier. Dass der ganze Text wird, war keine Satire, sondern fünfmal im Roman erwähnt, dass das Ganze hier gerade echt ein bisschen wie das, der Teufel trägt Prada ist.
Ja, das schreibt sie ja sogar mehrfach. Es ist ja auch so, nichts darf nur einmal dastehen. Es wird alles eingeprügelt. Das ist auch ein Roman, der überhaupt keine Ambivalenz erlaubt, der alles so zur Eindeutigkeit überzeichnet, ohne dass sich da daraus wirklich, wie du vielleicht andeutest, etwas Satirisches ergibt oder so. Also ich habe hier nie einen wirklichen Spott erlebt, auch nichts Sardonisches, keinen Vernichtungswillen gegenüber dieser Welt, selbst eben in, sagen wir, der spöttischen Perspektive einfach nur, sondern das wird alles allerhöchstens nicht komplett begeistert affirmiert, sondern es wird zur Kenntnis genommen. Weißt du, so wie manche Kriegsfilme, die sich als Antikriegsfilme missverstehen, den Schrecken des Kriegs darstellen, aber dann so eine innere Notwendigkeit haben, ist das hier eine Welt, wo man nicht das Gefühl hat, dass das irgendwie kritisiert wird, sondern es wird zur Kenntnis genommen, dass das ein hartes Feld ist und dass da manche eben nicht stark genug für sind.
Was ich noch recht spannend finde und was ich, glaube ich, dem Roman ein bisschen zugute halten möchte, ist die Abwesenheit von Literatur in diesem Roman über den Literaturbetrieb. Denn ich finde, womit der Roman vielleicht ganz gut aufräumt, ich habe jetzt selber noch nie in einem Verlag gearbeitet, aber das, finde ich, ist als These des Romanes grundsätzlich ganz spannend. Dass jetzt niemand von den Leuten in diesem Verlag wirklich gesteigertes Interesse an Literatur hat oder irgendwie die Welt zu verändern mit der Literatur, die man rausbringt, sondern dass das eben vor allem so merkwürdige Lebemänner sind wie der Herr Meisel, der eben auch komplett aus der Zeit gefallen wirkt und an einer Stelle ja sogar mal sagt, Siegfried Unselt, der alte Suhrkamp-Chefautor, hätte solche Aufstände im Verlag schon gleich im Keim erstickt. Das würde heute aber ja nicht mehr gehen. Und das ist eine der wenigen gelungenen Momente, dass man einfach merkt, hier ist jetzt niemand, weil er sich wirklich gesondert für das Medium Buch interessiert, sondern man ist hier, weil das eine gute Chance ist, wie eben Charlotte und auch ihre Eltern selber sagen, oder ja, weil man mit seiner Zeit auch sonst nichts anzufangen weiß und HR und Controlling-Jobs werden überall gebraucht. Das finde ich zumindestens einen interessanten satirischen Start, um weiterzumachen. Aber der Roman ist halt nicht gemein genug oder überhaupt, du hast es sardonisch genannt, sardonisch, gemein, pornorientiert, thesenorientiert genug, um auch wirklich was über den Literaturbetrieb auszusagen. Ich weiß nicht, ob wir on-air oder off-air mal über den Tod eines Kritikers von Martin Weiser gesprochen haben. Das ist jetzt ein Roman, der ist wirklich durch und durch eine Satire auf den Literaturbetrieb, aber auch da kann man wieder sagen, da ist sehr eindeutig klar, welche Menschen hier gemeint sind. Da ist auch sehr klar, was der Roman kritisiert. Er hat auch eine interessante Erzählstimme, sage ich mal, die sich irgendwann offenbart, aber doch auch ein bisschen im Mysteriösen bleibt. Man könnte an dem Roman kritisieren, dass er immer mal ein bisschen ins Penela-hafte abrutscht oder ins doch sehr Infantile. Aber ja, wie gesagt, da merkst du, da ist zumindest jemand, der hatte eine Idee. Und Wahl weiß ich immer noch nicht. Deswegen auch dieses, ich weiß auch nicht mal, ob sie hier ihre eigene ehemalige Anstellung überhaupt kritisiert, ob sie die kritisch hinterfragt oder ob sie uns einfach nur zeigen möchte, guck mal, wo ich durchgegangen bin und jetzt sei doch noch mal dankbarer für mich, dass ich jetzt mein tolles Leben habe.
Also es gäbe ja in der Welt der Literatur viel, wo man satirisch ansetzen könnte. Zum Beispiel, was weiß ich, Parvenue-Autorinnen, die unbedingt Preise gewinnen wollen, Autorinnen, die eigentlich nicht lesen können, aber dann doch ihr Hörbuch einsprechen wollen oder sowas.
Also es sind nur Ideen, die wir gerade in den Raum werfen, ne? Das ist ja klar.
Ja, ja, das just spitballing hier, oder so. Wir greifen einfach so ein bisschen in die Luft und gucken, was wir so finden. Also vielleicht ist das eine Option für jemand anderen. Aber ja, also dieser Grundansatz, dass sich in einem Literaturbetrieb dann eben das Betriebliche, das Handwerkliche, das Verkäuferische, das Volkswirtschaftslehrenmäßige, dass das überlagert gegenüber der reinen Kunstliebe, das ist sicher ein guter Aspekt, aber der wird hier ja überhaupt nicht entwickelt oder auch nur in irgendeiner Form so richtig zur Kenntnis genommen, sondern das schwingt so mit. Das ist vielleicht eine der besseren Konzepte. Ich weiß nicht, ob es eine Idee ist. Es fühlt sich nicht so besonders beabsichtigt an, sondern ich habe das Gefühl, der Roman hat so viel Interesse an Literatur wie die Autorin selbst, die ich jetzt nicht hier immer als besonders gesteigerte Literaturenthusiastin erlebt habe. Aber gut, ich möchte nicht aus der Ferne so stark urteilen. Aber ja, insgesamt bleibt mir dann noch ein letzter Aspekt, Denn wenn wir über Armut und Verlust, vielleicht auch um diesen kuriosen Todeszwang der Popliteratur noch ein bisschen herumdiskutieren könnten, auf jeden Fall ist da noch so ein Schmerzensmann, eine Leidensfigur, die eingeführt wird und die im vorletzten Kapitel dann sterben darf, wo ich das Gefühl hatte, das ist auch so eine Behauptung von Empathie, das ist vielleicht so ein Echo eines gescheiterten Kunstmenschen oder eines ehemaligen Kunstmenschen, der in irgendeiner Beziehung zu Charlotte stehen könnte, wenn man darüber schreiben würde, aber wo ich hier den Eindruck hatte, hier wird nur für eine letzte Emotion, für einen letzten Höhepunkt einfach ein Mensch auf dem Altar der Dramaturgie geopfert. Also das fand ich so herablassend, so derartig widerwärtig, dass ich dachte, so alle Vorwürfe in Bezug auf Appropriation von Armut, so dieses Cosplayen, das wir vielleicht auf 22 Bahn werfen könnten, das ist hier immer noch drin, genau wie auch so viele andere Einzelaspekte, so die Liebe zum Schwimmen, die Paradiescreme oder die Referenz zum König der Löwen oder so nochmal als Echo auf die anderen Bücher kommen, ohne dass ich das Gefühl habe, da entsteht Werk draus, sondern da hatte ich das Gefühl, da ist einfach der Referenzrahmen so eng, so knapp gesetzt, dass man das einfach nochmal wiederholt. Also da habe ich wirklich, wirklich in die Notizen nur noch geschrieben, so willst du mich verarschen, wie widerlich, what the fuck oder sowas.
Das ist natürlich komplett menschenverachtend. Ich glaube, was Wahl hier probiert hat, ist auch irgendwie ein Roman über die Gentrifizierung Münchens zu schreiben. Denn Charlotte entscheidet sich ja, hear me out, Charlotte entscheidet sich ja bewusst auch eben für eine Wohnung, eine 1,5-Zimmer-Wohnung mit einem Blick auf die Isar. Das ist aber schon ein etwas verfallenes Gebäude. Und wir haben das Gefühl, also es war jetzt früher vielleicht nicht die beste Wohngegend, die jetzt aber für sehr, 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 sehr viel Geld pro Zimmer weggeht. Und ich habe das Gefühl, Karone Wahl möchte mit... Ich sag das nochmal, damit der Hammer, der hier gerade geschwungen wurde, nicht nochmal zu hören ist. Ich habe das Gefühl, Charlotte Wahl möchte mit diesem Cowboy-Nachbarn auch so ein bisschen das alte, das verrückte, das spannende München sterben lassen und ihm zeigen, dass es jetzt übernommen wurde von Charlottes, von Ivanas und von Alexandras. Und ich weiß nicht, ob das auch bewusst passiert ist, aber es ist zumindest eine Lesart, die dieser Roman anbietet. Denn ich glaube, wenn du einen Roman über München schreibst, musst du immer irgendwie erzählen, wie besser früher alles war und wie viel spannender früher alles war. Und wenn man tatsächlich in München und nicht in Zürich gelebt hätte, hätte man vielleicht sogar wirklich ein paar echte Anekdoten schreiben können.
Ja, hier findet sie nur, dass Leute auf der Isar surfen oder sowas. Das ist schon ein bisschen... Das ist Recherche nicht mal aus dem Reiseführer, sondern so aus dem, was man so gehört hat. Aber gut, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ausreichend über den Roman geurteilt. Wir sind beide, ich glaube, das hat man herausgehört, keine großen Fans. Was glaubst du, wie wird die weitere Rezeption sein? Ist das ein Roman, der noch irgendwann seine Fürsprecher findet? Also ich habe gesehen, Volker Weidemann war irgendwie ganz angetan, aber insgesamt waren selbst die Medien, die ihr vorher gewogen waren, kritisch. Findet der noch Liebe und woran entzündet sich diese Liebe? Weil mir fällt es schwer, das nachzuvollziehen, schwer sich vorzustellen, was man hier dann doch loben kann.
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Diskursanalyse des Falls Karoline Wahl in ein paar Jahren wirklich spannend werden könnte, wenn wir genug historischen Abstand haben, um vielleicht diese drei Werke auch mal in der Rezeption bewerten zu können. Die Rezensionen, die an Tag 1 rauskamen, waren so verhalten positiv, eigentlich sehr, sehr unentschlossen. Da hatte ich eher das Gefühl, man will sich jetzt auch noch nicht so wirklich festlegen, aber man muss diesen Roman schon irgendwie gut finden, weil er stammt ja immerhin gerade von der populärsten Autorin Deutschlands. Die Rezensionen wirkten alle nicht so, als ob sie unbedingt den Roman gelesen hätten. Ich möchte hier nichts unterstellen. Aber nein, ich kann mir schwierig vorstellen, wie man einen Fürsprecher, eine Fürsprecherin dieses Romanes, und es ist ja auch auffällig, dass wir wenig über den Inhalt dieses Romanes diskutieren, sondern darüber, ob es jetzt ableistisch und misogyn ist, zu kritisieren, dass Karoline Wahl ihr eigenes Hörbuch eingelesen hat.
Ich muss nur sagen, sie wollte provozieren, sie wollte auch auf Ablehnung stoßen und das hat sie bei mir geschafft. Ich finde sie sehr unsympathisch, ich finde ihren sehr nackten Karrierismus irgendwie abstoßend und ihre Romane sind eine Verlängerung des Ganzen. Also da merkt man doch recht eindrücklich, dass manchmal auch das näher geschaltet ist, als man das vielleicht auf den ersten und zweiten Blick irgendwie annimmt. Also mir schien das schon ein sehr mittelbarer Ausdruck genau dieser spezifischen Perspektive auf die Welt, dieser spezifischen Begehren irgendwie zu sein. Wir nehmen jetzt noch im Anschluss eine weitere Folge auf, und zwar zur Filmadaption 22 Bahnen von Mia Marielle Meyer. Das heißt, man kann noch ein bisschen mehr unsere Position zu diesem großen Komplex Caroline Wahl und eben zu diesem Film hören. In der nächsten Ausgabe werden wir über César Aira sprechen, über Der Hase, und ich hoffe, das wird ein bisschen erbaulicher, ein bisschen interessanter, wer weiß. Bis dahin bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.